Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe des Live-Original-Verkorkt-Podcasts mit Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel. Hallo Daniel.
Hallo Christoph. Hi.
Ja, hi. Das ist tatsächlich die 5. Episode, die wir machen. Wir haben 2024, die letzte war, habe ich mal nachgeguckt, im Mai 2023. Mhm. Ist wieder ein Jahr vorbei. Yes. Ich glaube, vorstellen müssen wir dich nicht mehr. Also wer die ersten 4 nicht gehört hat und dich gar nicht kennt, der muss einfach mal in die ersten 4 reinhören sonst.
Okay.
würde ich mal grundsätzlich so sagen.
Ja.
Aber wir kommen ja eh noch sozusagen so ein bisschen genauer dahin, wo du bist, was du tust, was sich verändert hat. Ich frage einfach mal, weil seit dem letzten Jahr im Mai hat sich ja doch wieder ein bisschen was getan. Wir haben die letzte Ausgabe überschrieben mit 30-jährigem Winzerjubiläum.
Genau.
Das hast du dann auch nochmal verbunden im Sommer mit einer 20 Jahre Herkretsprobe. Das
genau.
Ist so ein bisschen zusammengetroffen. Ja, das war schon ein sehr besonderes Ereignis, fand ich.
Ja, wunderbar.
Ja,
was hast du? Ich bin sehr gefreut, dass auch so viele Leute da waren und das ist so gewertschätzt wurde.
Ja, ich hatte so das Gefühl, irgendwie waren alle da, von nah und fern, vor allen Dingen auch wirklich von fern. Ne? Also das sind ja Importeure von dir aus, von weiß ich nicht wo gekommen.
Ja, unsere Amerikaner sind eingeflogen aus Kalifornien und es waren die Skandinavier waren da und eigentlich schon auch viele internationale Leute, es war ein tolle Veranstaltung. Mhm. Hat riesen Spaß gemacht.
Ja.
Ja, wunderbar.
Wir hatten ja vor langer Zeit mal 10 Jahre gemacht, nämlich 10 Jahre davor. Aber jetzt nochmal so wirklich 20 Jahre Herkretz mitzubekommen, fand ich persönlich auch wirklich nochmal sehr berührend, weil das so eines der großen Gewächse ist, die ich persönlich jetzt auch am besten kenne. Und aber mich hat nochmal, das war mir auch nicht so ganz klar, mich hat nochmal beeindruckt, wie stringent sich doch tatsächlich das Terroir durch diese Weine zieht. Also die Herkunft, sagen wir mal,
durch die Weine zieht.
Das finde ich, ist schon, ich würde schon fast sagen, außergewöhnlich.
Ja, schön. Ja, was ich so rausgehört habe von den Gästen auch, war, dass eigentlich kein Wein so wirklich Schwächen gezeigt hat, in dem Sinn. Ja, also 20, klar gab es für jeden so seine persönlichen Favoriten, aber so gerade 2002 oder 4 oder auch 7 und so Jahrgänge, die wurden eigentlich durchweg gefeiert, aber auch die anderen, die eigentlich so gar nicht so wirklich, ja, einfach gar nicht so wirklich hochgelobten Jahrgänge, die ja, selbst so ein Spieler, die haben wirklich
2003
gut.
Eigentlich, ne, der.
Oder auch das, genau, ja.
Also ich meine, der war, fand ich erstaunlich gut, also den hatte ich doch die deutlich waren, schwächer in Erinnerung, muss ich sagen.
Ja, irre. Ja, 3 und. Ja, 10 war ja auch eigentlich ein schwieriges Jahr mit dieser hohen Säure und so, ja. Das war schon gut, kühles Jahr. Mhm. Oder auch 11, auch dann wieder das wärmere Jahr hinterher, ja, eins meiner Lieblingsherkratz-Jahre, 2011, obwohl es so warm war und so wenig Säure hatte eigentlich, aber viel Salz und helle Frucht zeigt auch, ja. Mhm. War schön, war toll. Hat mich gefreut.
Mhm. Ich sag schon mal an, für alle die, also wir kommen ja auch gleich auf den ersten Wein, aber wir beginnen mit dem Chardonnay. Also
genau.
Feldspat, Quarz und Glimmer. Man kennt das natürlich. Die 3 vergesse ich nimmer.
Ja. Das ist bei mir auch hängen geblieben. Ja. In meinem Hirnkasten aus der Schulzeit.
Irgendwo schnappen wir es auf. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich mich tatsächlich in der Schule mit Feldspat, Quarz und Glimmer beschäftigt hätte. Aha. Oder mit Granit oder Rhyolith, aber irgendwie kennt man es trotzdem.
Ja, schön.
Genau.
Ja, ist ein neuer Wein.
Ist ein neuer Wein.
Ja.
fällt unter die Kategorie, wenn man es jetzt bei euch im Shop sucht, unter die Kategorie Reserve. Also man findet es, glaube ich, bei den Reserve, aber es ist nicht wirklich eine Reserve, ne?
Ja, sagen wir mal, es ist eine Reserve, weil es hat 18 Monate auf der Vollhefe im Holz gelegen und von daher können wir es vielleicht da so ein bisschen einstufen. Aber es ist doch irgendwo auch ein eigenständiger Wein, weil er eigentlich nicht die Cremigkeit und die Reife, die Fülle auch zeigt, wie die meisten Reserveweine, sondern eher auf der frischen und ja, mineralischen, frischen auch Seite steht mit wenig Alkohol und viel Salz, viel Grip.
Genau, Reserve habt ihr ja auch im Programm tatsächlich. Da müsste man ja jetzt auch keine zweite daneben stellen, die existiert ja schon für sich und dann habt ihr, also wie kam so die Idee zustande, noch einen zweiten Chardonnay daneben zu stellen?
Diesen Wein gibt es ja im Prinzip schon seit Jahren. Mhm. Und zwar in Form von Sektgrundwein. Oder von etwas zu spät gelesenem Sektgrundwein, sagen wir mal so. Ja, also es ist so, dass wir, wenn wir Sektgrundweine ernten, auch immer mal wieder Partien dabei haben, die, sagen wir mal, vom Mostgewicht, also vom Zuckergehalt des Mostes, ein klein bisschen drüber liegt. Und wir dann überlegen, oh, das ist eigentlich für Sektgrundwein einen Tick schon zu reif geworden, ja, aber trotzdem noch sehr leicht als Wein an sich. Und diese Weine, diese Sektgrundweine, um die wir uns ja seit 5-6 Jahren wirklich intensiv drum kümmern, indem wir nicht mehr Weinberge vorlesen, so wie wir das früher gemacht haben, wo wir einen Teil nur rausernten, sondern wirklich speziell Weinberge dafür bearbeiten und die auch komplett vom Stock weglesen, den Weinberg komplett ernten, entstehen dann doch sehr komplexe Sektgrundweine, die zwar leicht sind, aber schon sehr weinig sind in dem Sinn. Ja. Also sind zwar leicht vom Alkohol, aber trotzdem begeistert mich das jedes Jahr, weil diese Weine dann doch nach einem Jahr im Fass auf der Vollhefe so lecker sind und so fein sind, ja, und so viel Spaß machen schon als im Prinzip als Sektgrundwein. Und das ist so im Prinzip die Idee auch aus diesem Wein, also möglichst wenig tun im Keller, also wir lassen den Wein jetzt nicht ein Jahr, sondern 18 Monate im Holz und ohne Schwefel.
Und dann auf der Vollhefe, wir das, ne? Sagtest
auf,
du.
Auf, ohne Schwefel auf der Vollhefe. Mhm. Ja. Und das ist so im Prinzip die Idee von dem Wein. Ein Chardonnay, der nicht geprägt ist von Cremigkeit und neuem Holz und Stoff und Fett, sondern eher von Frische und Lebendigkeit und das ist so die Idee von dem Ding.
Ist auch so ein bisschen en vogue, würde ich sagen, ne? Also ich meine, es ist deutscher Chardonnay. So lange gibt's ihn ja noch gar nicht, wenn man so will. Also hat sich dann erstmal so ganz am Anfang schon in so eine bisschen üppigere Richtung entwickelt. Dann kam diese Koch-Jury-Reduktivitätsgeschichte, die teilweise ja auch sehr stark ausgelebt worden ist.
Genau, ja.
Und dann kamen aber auch so die ersten, die eigentlich auch Chardonnay gemacht haben, eben wirklich mit, so wie jetzt hier auch, mit weniger Umdrehungen, also irgendwie mit 12% sind es jetzt hier. Und in gewissem Maße dann vielleicht Low Intervention, wenn man so will. Ne?
Genau, ja. Also es ist nicht natural. Nee. Es ist vielleicht auch so ein bisschen angelehnt an Jura-Stilistik, könnte man auch sagen. Es ist minimal Schwefeleinsatz, aber keine Filtration und aber auch nicht trüb, sondern es ist halt von nach 18 Monaten sedimentiert und zweimal noch vor der Füllung noch mal zweimal abgezogen, so dass wir, ich möchte keine Hefe oder keine Trübung mit in die Flasche nehmen. Mhm. Und ja, und dann so puristisch und authentisch, wie das so bei uns in der kühlen Ecke von Rheinhessen wächst.
Ja.
Recht früh geerntet, so in die Flasche gefüllt. So.
Wo stehen die Reben und wie alt sind die?
Das ist der Weinberg ist am oberen Horn, also das ist die höchste Erhebung hier in Sievershain mit 280 Meter. Und das ist eine Umveredlung. Das war früher mal St. Laurent.
Ah, okay.
Und jetzt ist Chardonnay drauf gefropft worden vor 5 Jahren. Und dieser Weinberg ist ein Osthang, also eher kühl und hochgelegen. In so ein tiefgründiger, aber mit Porphyr, mit vulkanischem Boden durchsetzter Boden. Also oben die Kuppe, oben, also der obere Teil, endet im Prinzip an einem Felsen, der oben rausschaut. Mhm. Und aber an sich der Weinberg ist nicht wirklich, also nicht vergleichbar mit Höllberg oder Herkratz, sondern es ist eher ein lehmiger Boden, der aber mit vulkanischen Porphyr durchsetzt ist. Also
ist hinterm Herkritz sozusagen.
Ja, im Prinzip die Nordseite der Herkratz, also die andere Herkratz, also der höchste Punkt im oberen Horn. Da oben ist die sogenannte Winzeralm auf dem höchsten Punkt in Sievershain. Man schaut eigentlich genau von oben auf Sievershain drauf. Und diese Umveredlung, die war ganz früher, war die mal bestockt mit Silvaner. Und ich habe dort meine ersten Silvaner dort damals als Selektion abgefüllt. Das waren so die ersten Weine, die ich 92, 93 abgefüllt habe. Und die haben da oben auf dem Horn, haben diese Silvaner eigentlich geschmeckt wie Riesling. Die hatten immer so viel Grip und so viel Säure gehabt. Aber trotzdem aber auch Reife und waren hell und sehr, sehr frische und sehr feine Silvaner. Und dann wurde dieser Silvaner irgendwann mal umgestockt auf St. Laurent. Und jetzt haben wir den wieder umveredelt auf Chardonnay da oben. Und aus dieser Parzelle kommt der Feldspat, Quarz und Klimmer. So haben wir ihn genannt. Feldspat, Quarz und Klimmer ist die mineralische Zusammensetzung unserer vulkanischen Böden.
Genau, im Prinzip, wenn es magmatisches oder plutonisches Tiefengestein wäre, dann wäre es Granit.
Mhm.
Und wenn es irgendwie dann doch vulkanisch eruptiv sozusagen irgendwann mal oben rausgekommen ist, dann ist es Violett, ne?
Mhm, genau.
Ja.
Mhm. Ja.
Ja. Die, also das Etikett ist ja jetzt anders ein bisschen. Dann habt ihr eben einen anderen Verschluss, also beziehungsweise keinen anderen Verschluss, sondern eben das einmal eingetaucht in weißen Wachs.
Ja.
Ist ja auch ungewöhnlich jetzt, also ist neu bei euch. Bleibt das so? Also habt ihr vor, daraus einen Wein zu machen, der einfach fest ins Programm kommt, oder ist es?
Nee, wir wollen es schon so beibehalten, weil sich dieser Wein ja schon ein bisschen absetzt von unserer, sagen wir mal, gewohnten Stilistik, was die Reserveweine betrifft und so. Und von daher, als, sagen wir mal, Low-Intervention-Wein, ja, zeigt die Wachsversiegelung das eigentlich so ein bisschen, ja.
Dass es einfach auch ein bisschen anders ist als der Rest.
Ja, genau. Wobei es ist ja nicht wirklich, es ist ja kein Freakstoff,
nee,
wenn
nee,
man so will.
Nee.
Es ist ja geradliniger Wein, es ist auch QBA, es hat auch eine AP-Nummer, also es ist jetzt nicht, es ist sehr geradlinig eigentlich, aber schon ein bisschen, es soll sich halt absetzen vom Reserve Chardonnay und das ist vielleicht auch jetzt noch zu früh, darüber zu reden, aber das könnte durchaus sein, dass vielleicht dieser Wein auch den Reserve Chardonnay mal ablöst, weil aus Sortimentsstraffung das vielleicht keinen Sinn macht, langfristig zwei verschiedene Chardonnays zu machen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Das müssen wir jetzt mal abwarten, was der Jahrgang jetzt dieses Jahr so bringt.
Wie er ankommt auch.
Genau. Und wie das Ding anläuft. Wir hatten das 21 schon so eine Studie aufgelegt von diesem Feldspat, Quarz und Klimmer. Den gab es offiziell nicht. Den haben wir so ein paar Liebhaber gezeigt. Gar nicht auf der Liste, sondern einfach so ein bisschen vorgestellt. Mhm. Und das war sehr erfolgreich in kleiner Menge. Und jetzt 22 ist der offizielle Start. Und ja, macht eigentlich einen ganz guten Eindruck.
Ja, ich finde es auch sehr schön. Ich muss sagen, ich habe den heute Morgen geöffnet. Mhm. Da fand ich ihn noch ein bisschen verhalten. Da hatte der so ein bisschen so eine Delle am Gaumen, fand ich, wo ich so das Gefühl hatte, da fehlt so ein bisschen Substanz. Mhm. Und es ist komplett weg. Also ich würde zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich sagen, auf jeden Fall Luft geben ein bisschen.
Ja.
Auch gerne mal in die Karaffe, damit er ein bisschen Luft ziehen kann. Weil jetzt hat er genau das, was ich mir von so einem Wein auch wünsche. Also es ist gerade so dieses salzige.
Ja.
Hinten raus ist er super salzig. Mhm. Aber eben auch nicht übertrieben. Das passt sehr schön ins Gesamtkonzept, finde ich. Man spürt so diese besondere Säure, die ihr in euren Weinen habt.
Ja.
Die ja. auch, finde ich, so typisch ist für diese Porphyr-Rhyolith-Böden. Ja.
Ja. Mhm. Es ist auch ein Wein, der nach Essen verlangt. Ja. Also nach als Essensbegleiter gedacht ist auch.
Ja, ja, so. Auf jeden Fall super funktionieren wird, denke ich. Ja,
absolut. Auch nicht aufgeregt ist, also nee, auch nicht viel neues genau. Holz hat. Also es hat ja dezentes Holz, ist ja ein Halbstück Fässer. Wir vergären da ein bisschen Einzeltrauben mit, also so handabgebärte Trauben, nicht viel. Die bleiben dann auch die komplette Zeit drin. Die schwimmen mal oben auf, die gehen mal wieder unter. Und dann sind sie mal wieder oben. Das ist ganz spannend, das zu beobachten. Der Wein macht dann über Sommer einen biologischen Säureabbau. Dann schwimmen die wieder hoch. Und dann, wenn der Säureabbau wieder vorüber ist, dann tauchen die wieder ab. Und wenn du es dann nach 18 Monaten rausholst, sehen die Trauben aus, als wären sie gestern geerntet.
Ja, krass, oder? Das finde ich auch erstaunlich.
Ja, es ist beeindruckend.
Wie die sich halten da drin. Also als würden sie konserviert werden.
Genau. Ja,
ja. Zu dem Thema habe ich gestern gelesen, die haben beim ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten haben die Bauarbeiten unternommen.
Ja.
Und das war ja George Washington. Bauarbeiten unternommen in seiner Residenz und haben dort dabei Funde gemacht, also dann sind Archäologen daran und haben sich das genauer angeschaut. Die haben irgendwie 32 Gläser mit eingemachtem Obst gefunden.
Ja.
Davon waren 29 noch unbeschädigt und das Obst noch 1A.
Ja, krass, oder?
250 Jahre alt.
250, Wahnsinn.
Wahnsinn, ich hab's, oder?
Ich hab's im Radio gehört gestern, also, das ist genial.
Ja.
Ich möchte das gerne mal probieren. Ja, so das kannst du bestimmt noch essen. Ja. Ja. Wenn das perfekt konserviert ist, hält sich das. Irre.
Ja. Ja, also insofern ist es gar nicht so ein großes Wunder, dass diese Trauben sich so gut halten, obwohl es für sich genommen trotzdem irgendwie beeindruckend ist. Ja. Ja, schöner Wein. Ich finde es. Es ist halt so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall der modernere Wein jetzt von deinen beiden Chardonnays gegenüber der Reserve. Ne? Es ist so das, was man auch so ein bisschen, wie du sagst, so ein bisschen Jura-Stil, was man so ein bisschen bei Seglinger findet zum Beispiel oder bei Carstens Allwächter, so ein bisschen dieses finde ich total schön, so dieses ganz leichte Spiel irgendwo zwischen Reduktion und Oxidation. Ne? Dieses Hin- und Her-Pendeln, ohne dass es sich für eine Richtung entscheidet, das finde ich eigentlich total schön. Mhm.
Ja. Das setzt halt wirklich perfekte Trauben voraus. Mhm. Da darf wirklich nicht eine Botrytis oder Fäulnis oder Überreife drin sein bei der Ernte. Das muss halt 100% gesund sein und dann funktioniert das pH niedrig, sehr niedrige pH-Werte und dann bleibt das in sich so stabil. Das beeindruckt mich dann, dass solche Weine dann nach 18 Monaten ohne Schwefel einfach nur auf der Vollhefe hell sind. Ja? Mhm. Im Prinzip keine Oxidation haben, sondern eigentlich noch Frucht haben. So in dem Sinn. Manchmal vielleicht ein bisschen Abflick sind in der Nase. Ja,
so ein bisschen genauso. So,
ja. Aber,
ein bisschen Kellerapfel dann, ne?
Aber, ja, genau.
Also während hier ja in der Nase, finde ich, ist es eigentlich eher, ist es eher so gelber Apfel. Das ist noch kein, kein langgereifter Kellerapfel. Aber es ist schon eine schön apfelige Note mit drin auch.
Genau. Und das ist schön. Das ist das, was mich auch in den Sektgrundweinen beeindruckt, was wir ja auch seit ein paar Jahren wirklich akribisch betreiben, diese ganze Sektgrundwein-Geschichte und überhaupt Sektproduktion hier auch selbst füllen auf dem Hof, die Weine auch ein Jahr auf der Vollhefe lassen und dann ohne Schwefel in die Versektung bringen. Das ging vorher nicht ganz so gut, weil wir die Sektgrundweine transportiert haben. Und jetzt, da wir die ja selbst hier bei uns auch auf dem Hof füllen, ist das nicht mehr nötig, die zu transportieren. Und dann deshalb können wir die auch da komplett ohne Schwefel arbeiten. Und das ist immer wieder faszinierend, wie stabil die Weine so auch ohne Schwefel bleiben, ohne und diese Frische behalten einfach. Ja.
Aber es braucht einfach die Vollhefe dafür, ne? Also
Und halt diese niedrige pH-Werte und halt gesunde Trauben und keine Überreife. Das wird dann wiederum alkoholniedrig, also da sind wir dann eher unter 12% im Prinzip. Aha. Je nach Jahrgang, ja. Aber 22 war natürlich aber auch ein schönes Jahr. Also es ist, ja, mit zwar wenig Säure, aber niedrigen pH-Werten.
Wie kriegst du die pH-Werte so niedrig?
Ja, durch halt schonende Verarbeitung und halt extrem gesunde Trauben. Also halt Handlese, Ganztraubenpressung, alles tun, um Säure zu erhalten auch im Prinzip. Ja. Also Sektgrundwein, wir machen das im Prinzip auch wie Sektgrundwein, also ganz handgelesene Trauben, ganz schonend auf die Presse mit dem Förderband oder von Hand und dann halt schon pressen, also Vermeidung von Phenolen, also von Gerbstoffen und dann nachher bei diesem Wein jetzt speziell, um ein bisschen Phenolstruktur wieder reinzukriegen, vergären wir halt ein paar Einzelbeeren mit, dass wir wieder ein bisschen Phenolik da reinkriegen. Ja, aber die soll nicht im Vordergrund stehen, sondern die soll eigentlich nur den Wein ein bisschen tragen, so vom Gerüst. Ja, weil wir auch nicht mit neuem Holz arbeiten in dem Sinne. Das sind ja alles Halbstückfässer, gebrauchte Fässer.
Ja.
So ist die Idee. Ja, cool. Ich freue mich.
Sehr schön. Ja, gefällt mir total gut. Weil es auch so, also ich meine, das hat ja Anspruch, aber es ist andererseits eben auch so unkompliziert schön. Mhm. Ja. Also es ist, ich meine, du kannst drüber nachdenken, also du kannst es hin und her schwenken und dich da drin vertiefen, aber du kannst es einfach auch so zum Spaß trinken und es ist einfach gut. Ja. Es läuft so, weil es in sich so schön stimmig ist auch.
Ja, schön.
Es kam noch eine Frage aus dem Chat, wenn man so eine Rebe x-mal umveredelt, stresst das diese Unterlagsrebe nicht oder wird die dann irgendwann, fropfen das einfach immer an dieselbe Stelle oder wird die irgendwie kürzer oder länger?
ich glaube, also der Unterlage oder der Wurzel ist es relativ egal. Der Stock, also sagen wir mal, die Unterlage, also die Wurzel geht ja, sagen wir mal, kurz über den Boden, wo dann die Veredelungsstelle ist von damals, also von dem vorigen St. Laurent. Und dann wird bei der Grünveredelung oder Standortveredelung so ungefähr in 20 Zentimeter Höhe, also quasi so auf dem halben Stamm, ungefähr auf halbe Höhe vom Stamm, ein Auge implantiert in den Stock und das wird dann so umwickelt mit so einem speziellen Tape, mit so einem speziellen also Band und dann schneidet man den Stock oben, alles was grün gewachsen ist, fast komplett ab und dann geht die Kraft der Wurzel in das Auge, was implantiert ist und daraus wächst dann ein Trieb über Sommer und dieser Trieb, auf diesem Trieb hat man dann im Jahr darauf schon wieder einen Ertrag. Wenn es gut läuft.
Wenn es gut läuft, ja. Im Prinzip kann man das mehr oder weniger unbegrenzt oft machen.
Ja. Gut, das kostet natürlich auch Geld. Ja, kostet das auch ist Geld, jetzt ja. nicht so. Ne, es ist ja auch wiederum verbunden mit einem Jahr Ertragsausfall in der Anlage. Und man könnte jetzt, sagen wir mal, auf den Chardonnay jetzt auch wieder was nächstes drauf propfen. Theoretisch ging das, aber irgendwann ist ja dann auch der Drahtrahmen am Ende, ja, und die Stickel und die Drähte und so, und dann macht man das dann irgendwann nochmal wieder neu. Aber den St. Laurent, den wir damals veredelt haben, der war, glaube ich, 17 oder 18 Jahre alt. Mhm. Und der kann jetzt noch locker 20, 30 Jahre lang Chardonnay sein. Ja. Und also ich habe nicht vor, das nochmal zu veredeln.
Nee, ne? Ich glaube, Chardonnay ist auch irgendwie. St. Laurent ist halt. Habt ihr jetzt noch St. Laurent oder
war? Ja, wir haben noch. Ja. Wir haben noch einen halben Hektar St. Laurent, der ja aus dem entsteht auch immer mal wieder Rotwein, wenn es der Jahrgang so erlaubt. Aber wir brauchen ja auch ein bisschen Rot für Rosé.
Jetzt haben wir ja Juni, 19. Juni. Und irgendwie gefühlt ist es ja seit April.
Genau.
Ne? Oh je. Wie sieht es denn jetzt gerade bei euch so aus? Also wenn wir jetzt mal ein bisschen Rückschau halten, die letzten 3-4 Monate, dann hat das im Prinzip, ich sag mal, angefangen wahrscheinlich mit Spätfrösten, ne?
Genau, ja. Also es war, wenn du jetzt so durch die Gemarkung fährst, war es, glaube ich, noch nie so grün wie im Moment. Ja, auch die Frostanlagen sind wieder grün. Von daher bin ich da ganz optimistisch, was den Jahrgang betrifft. Das ist alles wieder, sieht von Weitem eigentlich gar nicht schlimm aus. Wenn du natürlich reingehst, dann merkst du, dass da fast kein Ertrag drin hängt in den Anlagen, die Frost hatten.
Wo hat es euch denn überall getroffen?
Wir selbst sind betroffen mit ungefähr so 7-8 Hektar im Frost, die Frost geschädigt sind, mehr oder weniger schlimm. Sagen wir mal, 5 Hektar sind, würde ich sagen, komplett Ausfall. Mhm. Vielleicht 4. Alles andere ist so angeschlagen. Kommt auch auf die Rebsorte an. Also die Rieslinge, die Riesling-Parzellen, da ist wenig zu erwarten, weil, sagen wir mal, das Auge war ja sehr früh ausgetrieben. Mhm. So ungefähr 10 Zentimeter lang. Oder knapp zwischen 5 und 10 Zentimeter lang. Und das ist erfroren am 20. April bei minus 4 Grad. Mhm. Minus 4 Grad hört sich gar nicht so dramatisch an, aber es war so, dass am Tag davor es noch geregnet hat und es war alles wirklich extrem nass. Überall war viel Wasser. Und das Hauptauge ist dann erfroren und dann gibt es sogenannte Frostaugen, Beiaugen, die dann halt wieder austreiben. Das sieht erstmal brutal aus, wenn so ein Weinberg, wir hatten Parzellen, wo du wirklich gar nichts Grünes mehr gesehen hast, wo alles komplett weggefroren war, und dann dauert das ein paar Wochen, im Prinzip 2-3 Wochen, bis sich da wieder irgendwas tut, bis der Rebstock sich wieder mal geschüttelt hat und wieder neu startet. Und diese sogenannten Beiaugen oder Frostaugen, die haben bei Riesling im Prinzip fast keine Gescheine dran. Also die haben fast keine Fruchtansätze. Und das ist bei Silvaner ganz anders. Also wir haben auch bei uns hier unten und am Ort, direkt hinter dem Ort, eine Silvaner Gutsweinparzelle. Die war auch komplett abgefroren. Also die sah wirklich 100% war die braun. Also wie abgebrannt, ja, im Prinzip dann. Ja. Und die ist jetzt wieder grün. Und wenn du da so durchläufst, siehst du da fast nichts mehr.
Gefrierbrand, ne?
Ja. Ja, da hängt fast normaler Ertrag drin.
Okay.
Ja, ist erstaunlich.
Das heißt, das war mir auch nicht so klar, dass die Rebsorten so unterschiedlich darauf reagieren.
Der Silvaner ist ein Überlebenskünstler. Und ich glaube, nicht umsonst haben die in Rheinhessen früher so viel Silvaner gemacht, weil es einfach funktioniert hat. Ja, weil einfach auch, selbst nach so einem Frühjahrsfrost, hattest du immer noch fast, also nicht einen vollen Ertrag, aber noch einen guten halben Ertrag aus den Anlagen. Und so zeigt sich das dieses Jahr auch wieder. Ja. Mhm. Und das Doofe ist halt, dass wir wirklich in der Herkretz, in den Steillagen bis auf 250 Meter, das war so ungefähr die Frostgrenze, wirklich gute Lagen erfroren sind. Also gerade das Appelbachtal, was ja am Fuße der Herkratz sich befindet. Viel Wald hat irgendwie Kaltluft gebracht und die Weinberge sind halt bis, wie auch an der Nahe, ja, auch ja, das Gleiche, ja. Wirklich bis oben hin kaputt, ja, und das tut echt weh, ja. Also da sind allein 4 Hektar Herkratz sind eigentlich im Prinzip Totalausfall.
Ja, also
da werden wir auch, ja.
Deutlich weniger also, großes Gewächs, aber auch deutlich weniger Ortswein dann haben.
Ja, ist richtig, ja. Ja. Ganz oben drauf, die Parzellen, wo wir Porphyr machen, die sehen ganz gut aus, die haben überlebt, oben auf dem Berg, die sind dann über, noch höher, die sind so ab 240, 280 Meter. Die sehen schön aus, die sehen, also jetzt siehst du da, die waren auch hier und da, war da mal ein bisschen was erfroren, aber nicht so voll, komplett Ausfall. Und wenn du da jetzt so durchläufst, sieht das richtig schön aus. Also das, die sind auch fertig geheftet und schon Laub geschnitten und ja, also da erwarten wir dann schon auch einen ganz, ganz normalen Ertrag. Aber so 4 Hektar Herkratz fehlen. Neubamberg ist dramatisch, also okay. Neubamberg wird es wahrscheinlich nicht geben.
Oh.
Dieses Jahr. Also rotliegend Neubamberg und Fürfeld wird es auch nicht geben. Also Fürfeld in Neubamberg ist am schlimmsten. Also die komplette Gemarkung Neubamberg ist, es gibt keine einzelne Parzelle, die nicht frostgeschädigt ist.
Ja. Weil diese kalte Luft vom Appelbachtal noch stärker sozusagen da drauf drückt, während die Herkratz noch ein bisschen um die Ecke geht, oder?
Ja, nee, das, die Herkratz ist ja auch stark betroffen, aber wir haben ja auch nicht nur Herkratz, sondern wir haben ja auch Höllberg. Der hat gar nichts. Da sieht es aus, als wäre gar nichts gewesen.
Ja, gut, der ist und, einfach wirklich an einer anderen Stelle.
Ja, der ist geschützter und halt nicht im Appelbachtal, sondern der ist ja, zeigt ja quasi nach Sieversheim hin und ja, historisch ja im Prinzip auch die beste Lage in Sieversheim, auch die wärmere, die wärmste. Und auch das Horn oben, also die am oberen Horn, die Parzellen, die sind ja extrem hoch. Das sind ja Osthänger, die auch nicht im Appelbachtal sich befinden. Und die sind auch unversehrt, also die haben auch gar nichts. Ja, also ich finde das, es ist jetzt nicht so dramatisch bei uns. Nicht so schlimm wie an der Nahe, aber genau. Aber wir erwarten halt wirklich einen ganz kleinen Jahrgang. Und das, ja, das ist halt so. Wir hatten aber auch 2 gute, muss man auch sagen.
Ihr hattet 2 gute und ich sag mal, das Appelbachtal, also in den warmen oder heißen Jahren bringt das genau den Vorteil, den ihr braucht für die Lagen. Ne? Das macht sie dann aus, dass diese kühle Luft reinkommt und in so einem Frost, Spätfrostjahr ist es dann genau der Killer.
Genau. Ja. Ich finde es aber nicht so schlimm wie Hagel vor der Ernte. Also das ist der super.
Ja, das finde ich auch. So weißt du halt von vornherein, ist halt so, wie es ist.
Ja, ist so.
Ja. Ja. Und beim Hagel vor der Ernte hast du die ganze Zeit gearbeitet. Ich meine, muss er jetzt auch arbeiten, ne? Aber aber dann ist irgendwie plötzlich kurz vor Schluss alles zerstört. Das ist irgendwie auch deutlich übler.
Ja. So vom Kopf her ist das wesentlich dramatischer, sagen wir mal.
Frustrierender auch, ne?
Ja, frustrierender, ja, richtig, ja.
Wenn jetzt das für dieses Jahr erfriert, wie wirkt sich das aufs nächste Jahr aus?
Wahrscheinlich ernten wir das nächste Jahr, was dieses Jahr fehlt.
Okay.
Okay. Also zumindest hat das die Erfahrung, also muss nicht sein, aber
ja.
Also zumindest war es von 17 auf 18 so. Also 2017 hatten wir ja auch eigentlich einen historischen Frost, der war eigentlich im Prinzip noch schlimmer als jetzt diese. 2017 hatten wir einen Durchschnittsertrag bei Riesling von 20 Hektoliter. Also auch in Gutsweinparzellen.
Okay.
Und
habt ihr sonst 80 pro Hektar. Oder Gutswein?
Ja, die Gutsweine, das ist so 70. Ja. Und die GG ist dann 40 oder so. Aber wir hatten einen Durchschnittsertrag von 20 2017.
Okay.
Aber das ist ein ganz schöner Jahrgang. Also qualitativ 17 mag ich, das mag ich den Jahrgang sehr. Aber das war dann so, dass der Rebstock sich ein Jahr ausgeruht hat und ja, wieder grün wurde nach dem Frost, aber ohne Trauben. Mhm. Und das war dann 2018 eine unfassbare Arbeit, dann eine grüne Lese, dann die Hälfte wieder auf den Boden zu schneiden, weil, weil zu viel drin hing.
Ja.
Ja, und ja, ja, 2018 hat da auch wirklich alles gepasst. Das war ein Traumjahr mit einem schönen Frühjahr und mit genügend Wasser aus dem Winter noch raus und dann ein tolles Spätjahr mit gutem Wetter und keine Krankheiten und kein Hagel und zwar Trockenheit, aber trotzdem, der Rebstock ist ja ein Überlebenskünstler.
Mhm.
Und ja, so, so könnte durchaus so auch so sein. Das zeigt sich ganz gut an dem großen Kastanienbaum, den wir im Hof hatten,
ja,
den wir im Hof haben. Und 2017 die Blüte erfroren ist, komplett erfroren ist an dem Kastanienbaum, da hatten wir minus 7 Grad.
Okay.
Nicht 2018, auch so um den 20. April. Da sind die ganzen Blüten einfach abgefallen am Kastanienbaum.
Mhm.
Und es gab nicht eine Kastanie auf diesem Baum 2017. Mhm. Und 2018 ist der beinahe zusammengebrochen vor Last von Kastanien. Und so ist es im Prinzip schon, bei den Reben auch.
Das ist
auch
ja schon ein mächtiger Stamm.
Ja, Wahnsinn, ja. Ja. Das war echt, der hat mal Angst um den Baum.
Krass.
Und durchaus könnte das auch dann wieder so sein. Ja, aber kann man noch nicht sagen. Kommt natürlich auch mit der Blüte, hängt mit der Blüte zusammen. Ja, wir haben ja dieses Jahr auch noch dazu schwierige Blütenbedingungen. Wir haben ja im Moment immer noch Rebblüte. Wir haben ja noch eine sehr verzettelte Rebblüte zurzeit, die am Höllberg durch ist, so in den warmen Jahren oder auch in den warmen Lagen, aber auch im südlichen Rheinhessen ist es überall durch, die Blüte.
Mhm.
Und am Horn oder auch in den kühleren Lagen, auch jetzt die Frostanlagen, also die Frostparzellen, diese Beiaugen, die gekommen, die wieder wachsen, die sind halt verzögert, die haben noch gar nicht geblüht. Also es wird auch dieses Jahr ein extrem verzettelter Herbst. Also es wird ein extrem spannender Herbst. Weil,
das heißt, sehr aufwendig, zigmal durchgehen.
Ja, du musst eigentlich alles auf zwei Termine ernten. Mhm. Ja, weil diese Triebe, die überlebt haben vom Frost, die sind einfach 2 Wochen früher.
Mhm.
Und die Augen, die jetzt nachkommen, die brauchen länger. Das kommt jetzt natürlich auch auf den Sommer an. Ja, wir warten ja eigentlich jetzt endlich mal auf das mal. Dass mal warm wird, dass mal weitergeht.
Mhm.
Aber wir haben eine verzettelte Blüte, wir haben wahrscheinlich auch Verrieslungen, also nicht befruchten der Blüte, dadurch auch niedrige Erträge, niedrigere Fruchtansätze, niedrigere Erträge. Also ein spannendes Jahr dieses Jahr.
Wann ist ein Jahr mal nicht spannend?
Ja, genau.
Wann war dein letztes langweiliges Jahr? 18 haben wir ja auch hier stehen.
Ja.
Genau. Können wir jetzt mal vergleichen, 23 und 18 vom Rot liegend. Mhm. Also genau dieser Lage, von der du gesprochen hast, dass es die in 2024 nicht geben wird.
Ja.
Neu-Bamberg ist die Gemarkung, aber im Prinzip ist es ja die Fortführung des Herkrets nur im Nachbarort, wenn man so will. Ne?
Genau, ja. Die Lage heißt Neu-Bamberger Herkretz und ist die westliche Verlängerung der Herkretz Richtung Neu-Bamberg, bisschen um die Kurve rum. Also die Bamberger sind tendenziell mehr nach Westen ausgerichtet, nicht nach Süden oder Osten. Es gibt ja auch ostgeneigte Parzellen in der Herkretz. Die Neubamberger Lagen sind tendenziell nach Westen ausgerichtet, daher auch vielleicht auch noch ein Tick windoffener, weil die Hauptwindrichtung ist ja West. Und wir haben dort in Neubamberg ungefähr 1 Hektar Riesling im Steilhang stehen und nennen das natürlich nicht Herkretz, sondern wir nennen das halt Neubamberg rotliegend.
Ja.
Macht keinen Sinn, 2 Herkratzer zu machen, also eine Bamberger und dann Siebersheimer. Die Lage ist halt nicht klassifiziert für GG und sie ist auch anders. Also sie ist auch vom Boden wesentlich rotliegender, also rötlicher gefärbt und auch kleinklimatisch auch anders. Und wir sind da ganz glücklich, da auch ab und zu mal einen Reservewein daraus zu machen, den wir erst später dann in Verkauf bringen, aber es sind ganz spannende Parzellen dort hinten.
Mhm. Ja, ich weiß noch, als du den übernommen hast, war das ein, war der Weinberg in einem recht schlechten Zustand.
Ja, der war halt konventionell bewirtschaftet und hatte, war, ist untergegangen in Gras und Herbizid und so. Ja. Da musste man da erstmal wieder Humus und Kompost und mal den Boden ein bisschen aufmachen, so dass der Weinberg sich mal wieder durchatmen kann. Und das hat so drei Jahre gedauert, Umstellungszeit, was auch absolut sinnvoll ist. Die Umstellung von konventionell auf Bio dauert so einfach so lange und das ist auch richtig so.
Mindestens, ne?
Ja. Und ja, jetzt sind wir ganz, ganz glücklich. Das ist ein alter Riesling, der immer sehr gelbe, sehr kleinbärige, gelbe Rieslinge hervorbringt. Mit richtig Kraft auch, aber trotzdem auch schöner Säure. Und ja, kleinen Erträgen. Das war 18. Auch der Hang an sich ist wasserführend. Wir haben dort auch Quellaustritte. Und gerade in so einem trockenen Jahr wie 18 sahen die Reben extrem vital und schön aus dort. Und da haben wir uns entschieden, da eine Reserveabfüllung zu machen und da auch was wegzulegen und dann jetzt erst dieses Jahr im Frühjahr in Verkauf zu bringen. Machen wir zuerst 22 oder
stellst du die nebeneinander? Ja, ich habe die tatsächlich jetzt mal beide nebeneinander.
Ja.
Also zwei Gläser. Ich weiß nicht, ob du da auch zwei Gläser stehen hast.
Ich muss mir noch eins holen. Ich habe nur eins, aber ich probiere sie hintereinander. Passt. Geht auch so.
Sonst würde ich vielleicht tendenziell eher mit 23 anfangen und dann gehen wir nochmal zurück. Hast du in der Zeit, in diesen 5 Jahren, was kellertechnisch grundlegend verändert?
Eigentlich nicht. Ja. Nicht großartig. Also wir interpretieren den Neubamberg Riesling eigentlich immer mit Holz. Mhm. Das war auch 18 schon so. Ich finde, dass die Lage, die sich ja so ein bisschen als wärmere Lage als die im Vergleich zur Herkratz absetzt. Das unterstütze ich ganz gern auch mit großem Holzfass.
Ja.
Im Gegensatz zur Herkratz oder auch Porfeld, die Sievesheimer Rieslinger.
Fürfeld machst du auch im Edelstahl, oder?
Fürfeld komplett Stahl. Mhm. Neubamberg zum größten Teil Holz.
Mhm.
Großes Holz.
Mhm.
Und das ist einfach eine Interpretation auch der Lage. Das finde ich eigentlich passend zu der kleinklimatischen Situation, die wir dort haben.
Ja.
Und ja, das war 18 nicht, 18 war das genauso. War auch 18 war, glaube ich, nicht komplett im Holz, aber so gut die Hälfte im Holz und die andere Hälfte im Stahl. Und 23 ist tatsächlich komplett im Holz fast, also komplett Stück fast ausgebaut.
Wenn du die Jahrgänge, also die Jahresverläufe vergleichst, wie würdest du die miteinander in Verbindung setzen? Besser gesagt, wie unterscheiden sie sich? Also 18, weiß ich noch, war ja schon ein recht warmes halt Jahr,
ja,
trockenes Jahr.
Extrem. Also es sind zwei schon sehr unterschiedliche Jahre, muss man schon sagen. Also 18 war, das hat einen guten Grip, ist cool. 18 war halt ein Traumaustrieb, ein Traumsommer mit im Frühjahr genügend Wasser. Dann hat man ja im Prinzip über die Lese 2 Monate überhaupt gar keinen Regen. Das waren eigentlich mediterrane Bedingungen, die wir hatten in 18. Du konntest da Mostgewichte erreichen, wenn du wolltest. Die gingen jenseits über die 100, wobei das hier war jetzt hier nicht so. Das haben wir so gelesen, auch mit 93, 94 Grad Öxler. Aber trotzdem auch einer ganz guten Säure. Also das haben wir so mit 8 Säure gelesen. Die blieben auch, das war top. Also es waren eigentlich mit die Trauben mit der höchsten Säure. Deshalb haben wir auch gesagt, wir packen das mal weg. Das reift bestimmt gut,
ja,
weil es den Grip hat. Und dazu kam, dass halt wirklich durch diese extrem niedrige, also durch diese Trockenheit im Sommer auch sehr wenig Kalium aufgenommen wurde durch die Wurzel und somit die pH-Werte sehr niedrig waren.
Ja. Das steht immer in einem direkten Zusammenhang miteinander. Ne?
Ja, genau. Mhm. Ja, wenn du wenig Kaliumaufnahme hast, also in trockenen Jahren hast du eigentlich auch tendenziell niedriger pH-Wert, obwohl du gar nicht so viel Säure hast. Mhm. Ja, also die Säure wirkt eigentlich viel saurer dann auch in solchen Jahren, obwohl nicht so viel Säure da ist. Ja. In so trockenen, heißen Jahren, trocken, warmen Jahren. Und dann dazu noch diese extrem perfekten Trauben mit 100% gesunden Trauben, die wir dazu auch noch schon sehr schon verarbeitet haben, auch relativ viel Ganztrauben gepresst haben, was auch wiederum den Kaliumeintrag in den Most reduziert. Mhm. Und dann behältst du halt diesen Krip, die der Wein noch hat. Ja, und das ist ja hell. Wird auch hell bleiben. Das wird auch in 20 Jahren noch hell sein, dieser Wein.
Dem gibst du auch noch 20 Jahre, ja?
Würde ich sagen.
Ja, ne?
Mhm. Ja. Und so haben wir es dann auf die Flasche gebracht. Der Stevin macht das natürlich, riegelt das mal komplett ab. Ja. Und auch da würde ich dem eigentlich ein bisschen Luft geben. So eine Weißweinkaraffe tut dem Wein auch gut.
Ja.
So eine Karaffe, die im Eisbad liegt oder so. Ja, dann weil der Stevin halt schon... So, wenn du es frisch aufmachst, so hat das so eine gewisse Reduktivität, die so nach einer halben Stunde dann schon wieder ganz anders ist. Und 23 ist natürlich im Prinzip das Gegenteil. Also 23 war ja im Traum auch ein sehr schönes Frühjahr, eine sehr gute Blüte und trocken. Und dann fängst so Mitte Juli an zu regnen und hat eigentlich bis zum Herbst auch nicht mehr aufgehört zu regnen.
Ja.
Und oh Gott.
Und dann kam glücklicherweise die Kurve, ne?
Genau, und dann war der Riesling der Gewinner in diesem Jahrgang. Ich finde 23 überragend, was Riesling betrifft. Die Burgunder war wirklich echt ein Kampf, das muss man schon sagen, in 23. Das war, die waren halt früher reif und dadurch, dass die Trauben sehr kompakt sind, also engbärig sind, haben die sich abgedrückt und es gab Fäulnis und du hast echt in Gutsweinparzellen eine Selektionsarbeit gehabt und hast nachher das Ergebnis gehabt und das Ergebnis war dann doch nicht perfekt. Das war zwar okay, ja, aber es war nicht perfekt. Und dann, als dann alles abgeerntet war, außer Riesling, und dann ging es an die Rieslinge und dann war die Welt in Ordnung. Dann war es wirklich schön. Das war nämlich perfekt. Das musste im Prinzip nur abschneiden. Das war 100% gesund und hatte perfekte Säure, hatte eine hohe Mineralstoffaufnahme, hohe Zucker, also hohe Extraktwerte. Nicht zu reif. Eigentlich war das wunderschön. Großes Geschenk. Die 22er Rieslinge. Aber wie gesagt, aus einem kühlen Jahr im Prinzip, ja. Im Gegensatz zu 18, was ein warmes Jahr ist.
Ich finde ja, also ich habe es ja beide nebeneinander stehen und sie sind beide für sich genommen wunderschöne Rieslinge, finde ich.
Mhm.
Den 23er, ich weiß nicht, ob ich nur ich das hier habe, aber ich finde den sehr minzig irgendwie in der Nase. Also jetzt im Moment. Kräuterwürzig, aber irgendwie liegt da so eine Minznote oben drüber und ich finde ihn schon sehr offen.
Auch würzig.
Würzig, total würzig.
Ein bisschen Reduktionsstinke hat er. Ne?
Also ich habe ihn nicht mehr, ich habe ihn auch heute Morgen aufgemacht, bisschen was probiert und dann offen stehen lassen. Also es ist... Also ich habe diese Reduktion tatsächlich nicht mehr, aber heute Morgen hatte ich es auch ein bisschen.
Mhm. Aber auch damit werden wir lange Freude haben.
Ja, glaube ich auch.
Mit diesem Jahrgang.
Aber es ist halt jetzt auch schon so, es macht jetzt schon echt viel Spaß, finde ich.
Ja, genau. Ja. Ja. Es ist so ganz klar, es ist auch so, der Porphyr ist eigentlich noch geradliniger oder auch Fürfeld ist eine Klinge, ja. Also das ist so wie so ein Gletscherbach, ja, also das macht Riesenspaß.
Ja, und das ist halt, das Schöne ist halt, finde ich, an diesem Wein, der hat halt alles. Also ich meine, der hat Frucht, der hat Saft, der ist charmant, erstmal, finde ich. Das macht richtig Spaß, sich in diese Aromen zu vertiefen und dann wird er immer würziger und steiniger Und dann wird auch die Säure immer klarer hinten raus und dann bleibt diese Würze mit dem Stein und der Säure bleibt halt ziemlich lange stehen. Also der hat einfach eine tolle Länge auch. Und in dieser Würze, finde ich, trifft er sich eigentlich dann auch mit dem 18er. Und ich finde, dass halt bei allen Unterschieden sozusagen im Volumen, den die beiden haben und auch in der Frucht, den die beiden haben, die beiden sich in der Würze doch sehr, sehr eindeutig treffen. Also dieses Rotliegende bringt schon eine ähnliche Würze in die beiden Weine.
Ja.
Und ich finde die Säure beim 18er wirklich erstaunlich. Ja, das ist schon beeindruckend, weil dieses, also dass die hinten raus eigentlich so im Finale diese deutliche Gesteinswürze haben und auch noch von Säure getragen sind, das haben die eigentlich beide, finde ich.
Ja, genau. Die haben gelbe Frucht, aber trotzdem auch Säure. Das ist das zeichnet auch den Weinberg aus dort. Das ist schon immer die reifsten Trauben, die wir dort ernten in Neubamberg. So eigentlich im Prinzip mit Höllberg von der Reife her, aber das alles mit einem Gramm Säure mehr als beim Höllberg. Dadurch, dass es halt Westhänge sind, die viel Sonne abkriegen, aber trotzdem wahrscheinlich nachts im Kalten hängen durch das Abelbachtal, bleibt die Säure bestehen oder bleibt besser erhalten. Und kleinklimatisch sehr, sehr spannend, aber es ist, das zeichnet halt dieses Ding aus. Ja. Es sind ganz gelbe Trauben, aber wenn du es dann gekeltert hast, denkst du, boah, das hat richtig krass Säure, das ist cool.
Und es hat auch so eine schöne, also der 18 hat auch so eine schöne, also im positiven Sinne Bitterkeit hinten raus, finde ich. Also es ist keine Bitterkeit von Trockenstress oder sonst irgendwas,
ja.
Sondern es hat so eine Zestigkeit auch.
Wie so Grapefruit.
Genau.
Ja? Ja, genau.
Und das ist schon sehr cool. Also das
oder so wie Orangenmarmelade.
Genau, wie Orangenmarmelade.
Wo sich der Kreis wieder schließt.
Ja. Genau. Der Hintergrund ist, dass ich dem Daniel vor wenigen Wochen ein paar Gläser Orangenmarmelade geschickt habe. Weil ich die gerne
köstlich
mal mache, zusammen mit meiner Tochter. Gut. Und du sie gerne isst. Also ich natürlich auch, sonst würde ich sie nicht machen. Aber.
Großartig. Sehr gut.
Also ich habe ja gerade tatsächlich, das habe ich mich nicht getraut zu schicken, aber es ist super, ich mache das nochmal. Ich habe gerade eine 2014er offen.
Aha.
Also 10 Jahre alte Orangenmarmelade und ich habe ja den Eindruck, dass Orangenmarmeladen, also in dieser Kombination eben von Säure, aber natürlich auch Zucker, und ich nehme ja gerne auch eher so einen brauneren Zucker.
Ja.
Dass das genauso gut reift wie Wein.
Ja, guck mal da. Ja, lustig. Ja, ich mache ja selbst Lattwerk. Also Lattwasch ist Pflaumenmus. So, das ist auch so eine Kindheitserinnerung. Meine Oma und auch meine Mutter, die haben das eingekocht in der Küche. Also einen Tag oder zwei Tage und eine Nacht. Und dann hat das so langsam auf dem Herd so vor sich hin geköchelt und das ganze Haus roch dann nach diesen Gewürzen und mit Nelken und Zimt und Kardamom und was da alles reinkommt und diese Pflaumen, und diese Tradition setzt sich fort und kocht das ein. Ich werde dir dann das auch schicken. Und da gibt es auch bei mir eine Jahrgangstiefe von Lattwasch.
Ja, tatsächlich habe ich das, auch eine hab ich das probiert bei dir. Das war eigentlich der Ausgangspunkt,
dass
ich letztes Mal bei euch war, das probiert habe.
Ja,
und ich dann mit Katrin über das Erzeugen von Marmeladen gesprochen habe.
Ja, guck mal da. Du, und da gibt es auch mittlerweile auch 3 Jahre alte Lattwasch und die sind durchaus. Die werden halt ganz trocken, so, also richtig fest dann auch von der Struktur. Und früher hat man die dann mit ein bisschen heißen Kaffee einfach ein bisschen drüber gegossen und um das wieder zu verflüssigen. Also früher hat man das ja auch nicht in Einmachgläser gemacht, sondern man hat das einfach in Gläser gefüllt und oben drüber mit so Papier, mit so Backpapier im Prinzip abge. Mhm. Und dann ist oben die oberste Schicht, ist dann halt so Kristall, also eingetrocknet und ja. Hat das dann unten drunter geschützt. Ja, das war halt in sich stabil, das ganze Ding. Und um das wieder zu verflüssigen, hat man einfach heißen Kaffee drüber geleert und hat es wieder aufgerührt und dann hat man es auf Brot geschmiert.
Ja. Vor allem auch aus dem Chat nochmal zum Restzucker und zu den Säuren der beiden. Hast du das im Kopf, wie die sich unterscheiden?
Ja, also ich habe so grob im Kopf, also exakte Daten habe ich jetzt, bin ich leider nicht ganz perfekt vorbereitet. Also bei 23 weiß ich es halt noch, weil es halt jetzt gerade erst gefüllt wurde. Mhm. Das liegt bei 3 Gramm Zucker. Und 7,6 Säure. Mhm. Mhm. Bei 18 müsste ich tatsächlich so gucken, aber das wird so relativ ähnlich liegen, ja, eigentlich, ne? So. Also das wird sich nicht viel geben mehr.
Okay. Der Chat sagt 8,2 Gramm Säure und 3,2 Gramm Restzucker bei 2,18.
Ja, so irgendwas. Also ja, also 18 hat halt einen Tick mehr Alkohol, ja, weil es halt einfach reifer war. Ja.
Ja,
also das wärmere Jahr. Vielleicht würden wir uns auch jetzt heute nochmal einen Tick früher ernten. Mhm. Nochmal, aber 23, das war schon eigentlich perfekt von einem Zeitpunkt. Also das ich mag das auch, das darf nicht grün sein. Also ich meine, ich möchte ja auch in der Bamberg rotliegend auch. Das soll ja kein... Ja,
soll jetzt nicht
kein Purist sein, ja. Soll ja kein Purist sein. Ja. Soll ja nicht soll sich ja auch irgendwo abheben von Fürfeld.
Ja, eben.
Der Fürfeld ist ja der
der Kühle
und ganz der Kühle und das karge Ding, ja. Das ist was wirklich für die Freaks verkaufen. Vom Verkauf her ist es so, dass wir am wenigsten Fürfeld verkaufen. Es wird am meisten gefeiert, aber am wenigsten verkauft.
Ja, aber gefeiert wird ja halt von einer kleineren Gruppe von Leuten, die,
genau.
Die halt auch irgendwie, ich sag mal, aktiver sind wahrscheinlich in den sozialen Medien und eher so zu der Gruppe von Leuten gehören, die auch ganz gerne mal so ein bisschen Freakstoff trinken. Mhm. Und da geht das eher in die Richtung, während natürlich der Rotliegend oder auch der Porphyr, ich meine, gut, der Porphyr ist sowieso irgendwie eine Nummer für sich, die ist so eingespielt auch.
So etabliert auch.
Ja. Ja, aber der Bamberg, das ist, glaube ich, auch eher für Leute, die jetzt weniger offiziell Weine feiern, sondern einfach gerne trinken. Und auch wirklich nochmal im Vergleich, wie die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, wie schön und präsent dieser 18er ist und wie jung eigentlich auch wirkt.
Ja.
In der Struktur. Ja. In der Säurestruktur.
Ja.
Und dann hast
du
aber natürlich in der Nase hast du schon, oder in der Frucht hast du schon einfach die Reife und die in gewissem Maße auch die Üppigkeit der Frucht.
Genau.
Ja. Und dann gibt's aber eben sozusagen, dann wird es halt von dieser Würze und Säurestruktur gekontert. Das ist schon sehr, sehr schön.
Ja, schön.
Und das dufte, ich meine, 23 ist einfach ein toller Jahrgang. Das ist auch so in der Nase, das ist so duftig. Und jetzt habe ich auch tatsächlich noch mal so ein bisschen was von diesem Rauch.
Ja, ja, genau.
Rauch und Minze.
Das hat er vor der Füllung auch noch mehr gezeigt. Das wird auch wieder ein bisschen kommen. Das ist ja erst vor 3-4 Wochen gefüllt
und
ganz frisch.
Ja.
Und der hat vor der Füllung noch viel mehr so, also nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr von dieser dunkelrauchigen Würze gehabt, ja, und dann ist der jetzt momentan wieder so ein bisschen in so ein bisschen tief momentan, also ich denke mal, das braucht jetzt nochmal so ein halbes Jahr, bis der sich wieder mehr in Richtung Würze öffnet.
Sehr schön.
Wunderbar.
Damit schließen wir das für heute, würde ich sagen. Danke an alle, die zugehört haben und in den Chat geschrieben haben. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend.
Feiert schön.
Feiert schön den, genau, den Sieg der Nationalmannschaft. Und damit sind ja auch tatsächlich dann schon qualifiziert für das Achtelfinale.
Klasse.
Ja.
Das passt also, gut.
Bis dann.
Sehr schön. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss.